Hallo Philipp.
Guten Morgen, Antonia. Hallo.
Egumo,
Gumo. Einen herzlichen Gumo aus Brandenburg in den goldenen Westen wünsche ich.
Danke, danke und zurück. Wie geht's dir?
Und mir geht's ganz prima, muss ich sagen.
Ach,
Ich
warte
habe
mal,
die.
Happy New Year, das ist ja unsere erste
Ei.
Folge
Oh, war ja. Okay.
2024.
Happy New Year. Kennst du das von ABBA, das Lied eigentlich?
Nee.
Happy New Year. Das läuft hier an Neujahr immer rauf und runter in meinem Zuhause. Ja, von Herzen Happy New Year wünsche ich
Ja.
dir.
Ja.
Und wenn du das Lied noch nicht kennst, würde ich dir das mal empfehlen. Einmal im Jahr kann man das hören. Es ist ein sehr schönes Lied von ABBA.
Ach, interessant. Ja, höre
Ja,
ich mir mal.
das
Ich
ist.
glaube, ich kenne das.
Das geht um den. Happy New
Happy
Year.
New Year.
Genau, das
So,
geht um
ne?
den, das geht um den, es ist so ein bisschen so eine Stimmung des Neujahrmorgens, Neujahrsmorgen, des
Ja.
Neujahrmorgens. No more champagne and the fireworks are gone, you and me, na 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 und so, weißt du?
Ja, ich glaube, das sagt mir
Das ist ganz süß und dann geht es auch sowieso schön, weil it's the end of a Decade und dann irgendwann rufen sie aus voller Brust irgendwie so früh, also End of 89 oder so, oder nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es schon sehr alt, sehr lange her. Es ist ein sehr schönes Lied, muss ich sagen.
was.
Das kam mir gerade in den Sinn, als du Happy New Year gesagt hast. Aber
Ja.
Spaß beiseite. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste in diesen Zeiten und ja, meine
Ich
ich
dir auch.
ernst.
Ja, ich dir auch. Ich dir auch.
Und alles andere lässt sich dann schon irgendwie regeln. Und das wünschen wir auch all unseren ZuhörerInnen aus ganzem Herzen, dass wir
Ja.
alle zusammen ein schönes Jahr 2024 haben, oder?
Ja, das wünschen wir allen, die wir kennen und die wir lieben und auch die wir nicht lieben. Alle sollen ein schönes Jahr haben.
Ja, und
Schluss.
auch die, die
Aus.
uns, und auch die, die nur uns kennen, also weil ihr
Ja.
hört uns ja gerade zu,
Ja.
wünsche ich von Herzen ein gutes Jahr 2024, auf das uns bei allen Problemen, die diese Welt hat und die wir, wenn wir die Nachrichten angucken, hören, sehen und vor denen man sich manchmal nicht verstecken kann, auf das uns die Vögelchen jeden Tag aufs Neue Momente der Leichtigkeit bescheren.
Ja, und die
Oder?
Vögelchen sollen auch ein schönes Jahr haben. Die
Ja,
Vögelchen, die wünschen.
das auf jeden Fall. Da können wir auch zu beitragen.
Ja.
Also, genau, Happy New Year, mir geht's gut. Um deine Frage zurück, auf deine Frage zurückzukommen, mir geht's gut. Und ich habe auch diesen ganzen Neujahrs- und Festtags-Trubel hinter mich gebracht. Das klingt so negativ. Ich fand das alles sehr, sehr schön. Irgendwie war diese Zeit mit Familie und mit Friends und so mit Nachbarn und so. Das war alles dieses Jahr sehr, sehr. Ich habe das Gefühl gehabt, es war sehr gemütlich und
Oh, schön.
die Sehnsucht nach so einer, nach Vertrautheit, Nähe und Liebe und das war alles sehr groß in diesem Jahr. Und das finde ich aber auch sehr schön, weil ich bin der Meinung, man muss einfach zusammenrücken. Immer schon. Ich habe immer schon, war immer schon eine Person, die eher Menschen umarmen wollte, als auf Abstand zu bleiben. Und ich glaube, dass ja, das strahlt man dann auch aus. Und dieses Jahr habe ich
Ja.
das Gefühl, dass das auch sehr viel zurückkam und dass man sich so ein bisschen aneinander festhält und auch wertschätzt, was man hat. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das ist gut. So.
Ja, das hast du schön gesagt. Das ist,
Ja.
geht mir
Amen.
genauso.
Ja.
Amen. Nee, nee, geht mir genauso. Und ich war ja auch hier, ich bin ja auch nicht weggefahren. Ich glaube, du ja auch nicht. Und wir waren dann auch, doch, nee, ich war in Amsterdam 2, 3 Tage. Aber das zähle ich ja nicht mal als Wegfahren, weil es so irgendwie, ja, gefühlt so nah ist. Aber genau, deswegen, ja. Dich genauso hast du schön zusammengefasst. Dem möchte ich jetzt so nichts mehr hinzufügen.
Musst du auch nicht, weil das war wirklich gut. Und das habe ich auch gar nicht so vorbereitet. Ich finde das. Ich habe das wirklich nicht vorbereitet, muss aber sagen, ich habe das wirklich sehr schön
Ja, du
gesagt.
hast
Und
das
das
schön gesagt.
ist gut. Gut, dass das auch so aus einem herauskommt, weil dann ist es auch ernst gemeint, wenn man
Ja,
da nicht
finde
viel
ich
drüber
auch.
nachdenken muss. Und genau, also an alle euch da draußen, ja, versucht irgendwie auch euch zu umarmen und vor allem die, die zusammenhalten, auf der richtigen Seite stehen und wie wir alle die Vögel und die Natur schützen wollen. Und das ist ein super Vorsatz fürs nächste Jahr, das haben wir aber in der letzten Folge auch schon besprochen. Da sollte man irgendwie gucken, dass man sich Verbündete sucht und zusammenhält. Das ist
ja, und wichtig. Ich wollte dir auch noch was sagen, weil jetzt, wo wir schon emotional diese Folge starten, möchte ich das nochmal. Ich habe nämlich während der Jahre, oder ich glaube, es war sogar nach Neujahr, nochmal so überlegt, was ich so schätze an den Menschen. Da gab es einen Grund für, und schätze an den Menschen, die mir nahestehen. Und dann habe ich auch an dich gedacht. Und dann dachte ich, was uns beide, glaube ich, verbindet, ist, dass wir ein offenes Herz haben. Also ja. man ist so offen für Gefühle und ehrlich mit den Gefühlen und lässt auch Emotionen zu. Ja. Und ich finde, das zeichnet dich aus und ich glaube, das habe ich auch und das, glaube ich, verbindet uns auch, dass man auch darüber reden kann, weil das, Philipp, das, also weil wir so sind, wie wir sind, aber es fällt mir immer mehr auf, das ist ja nicht gang und gäbe. Es gibt so viele nicht. Menschen, die gar nicht so, die gar nicht das so äußern können, wie sie wirklich fühlen und das sich nicht so einfach mit tun oder vielleicht es gar nicht fühlen können. Und da bin ich super dankbar für und ich umgebe mich auch so gerne mit Menschen wie dir, die auch wie ich einfach die Emotionen und die Gefühle auch zeigen können und auch artikulieren können. Ja. Und das wollte ich dir nur sagen.
Danke, das möchte ich genauso zurückgeben. Das ist sehe ich genauso. Wir sind, du und ich, wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Mir ist auch nochmal aufgefallen, dass wir, also ich habe, glaube ich, keine andere Freundin, die so anders ist als ich, wie ich, also so vom so insgesamt. Und deswegen umso schöner, weil es einen ja auch so bereichert, wenn man unterschiedlich ist, umso schöner, dass uns diese Sache so verbindet. Das ist natürlich der Grund, warum wir nach all den Jahren immer noch so gut befreundet sind. Ja. Dieses offene Herz, was du gerade gesagt hast. Und man kann das eben auch nicht so, also was heißt, man kann das nicht lernen. Mir ist das auch aufgefallen, dass ganz viele in diesen Zeiten noch so doll verbittern und so, ja, irgendwie so dicht machen. Und ich bin einfach nur froh, dass ich es aus welchen Gründen auch immer gelernt habe, ein offenes Herz zu haben und es zu bewahren auch. Also das ist diese Emotionalität, für die man sich oft schämt und für die vor allem Männer oft auch sich schämen und auch so erzogen worden sind. Ja. Das ist oft gar nicht deren Schuld, in Anführungszeichen.
Ja.
Ich bin ja fast stolz drauf inzwischen.
Ja, das kann man auch sagen.
Dass ich die habe und dass mir die nicht abhanden gekommen ist. Und wenn ich wegen irgendetwas weine, dann mache ich es jetzt auch einfach immer. Ich habe auch keinen Bock mehr, das zu verstecken. Weil was gibt es denn Schöneres als echte Gefühle?
Also, genau, nichts. So. Es gibt nichts Schöneres und ich bin auch super stolz darauf. Und ich, was heißt stolz, vielleicht das falsche Wort, aber ich freue mich darüber, dass ich so bin, wie ich bin, weil es gibt mir so viel und es kann. Es bereichert einen nicht nur emotional, sondern auch für meine Arbeit zum Beispiel ist das für mich ein super wichtiger Punkt, warum ich bestimmte Themen bearbeite, warum mich gerade bestimmte Sachen interessieren im Leben. Und ich glaube, bei dir ist das bestimmt auch so, dass es einem auch so dieses, das gibt die Anreize auch fürs Leben, wenn man zulässt zu fühlen, zu sagen, ich möchte auch was tun. Und jetzt nicht nur im Tierschutz, nicht nur im Vogelschutz, sondern auch im Zwischenmenschlichen. Hier fühle ich mich so und so und ich möchte das verändern. Ich möchte auch dem Gegenüber vielleicht dieses Gefühl nicht geben. Also diese Offenheit, offen zu bleiben, auch wenn man verletzt wurde und viel Schlechtes vielleicht auch erlebt, ist natürlich auch schwierig ab und an. Es ist ja auch sehr einfach zuzumachen.
Genau. Genau.
Und das finde ich gut und ich wünsche, dass wir auch so bleiben für immer.
Genau. Es ist, also man kann, es ist eben auch ein, es hat ja auch Gründe, vielleicht ist es auch ein Privileg, dass wir uns das bewahren konnten. Aber ich glaube, also ich merke immer wieder, dass ich auch dadurch andere irgendwie ganz anders erreiche. Das meinte ich eben mit diesem Umarmen. Also es ist manchmal echt schwer, auch wenn man über die schweren Themen redet und so weiter, aber wenn man den Leuten 10-mal sagt, wie klein und fein ein Wiedehopf aussieht und dass er das nur tut, weil es Flächen geben muss, auf denen er Nahrung findet, die nicht totgespritzt werden, die nicht überdüngt werden. Und nur dann kann es kleine, feine, niedliche Wiederhopfe geben. So, ja. Beim 11. Mal wird es dann auch verstanden. Das heißt, diese Emotionalität dahinter hat auch einen, die kann auch zielführend sein.
Auf das jeden Fall.
Das finde ich halt so verrückt. Also das, ja. Und das zu merken, ist auch echt schön.
Finde ich auch. Und ich,
so.
Ja.
Jetzt haben wir uns aber genug über uns selbst gefreut, wie.
Ja, aber das sind ja auch wichtige, sehr, sehr wichtige Punkte und ist doch auch schön. Ich hatte nicht vor, das jetzt anzusprechen, aber ich dachte, es passt sehr gut,
ja.
Dir das auch nochmal zu sagen, weil mir das aufgefallen ist.
Deswegen, ja, ne? So wie wir ja grundsätzlich oft wenig vorhaben zu sagen. Nach wie vor muss ich sagen, bin ich überrascht, dass dieser Podcast ja immer noch so läuft und fließt, ohne dass wir uns Stunden der redaktionellen Vorbereitung
krass, ne?
widmen. Und ich muss auch sagen, in letzter Zeit haben wir auch öfter Feedback bekommen, auch weil wir jetzt eine E-Mail-Adresse haben, übrigens vögel@loopfilm.de, und die steht auch überall, auch im Internet, wenn man uns googelt und so. Deswegen kriegen wir jetzt auch vielleicht ein bisschen Feedback. Und ich finde es schön, dass genau das auch einige betonen, also dass wir einfach weiterhin, dass man merkt, dass wir mit dem Herzen dabei sind und nicht nach irgendeiner Vorschrift arbeiten. Und das ist ein schönes Lob, weil das war uns immer wichtig. So.
Absolut, absolut. Also dann sag doch mal, was du heute gesehen hast.
Bis genau. Jetzt. Back to the Roots, der Morgenreport.
Yes, it's time.
Also, nachdem wir ja schon geschimpft wurden, dass wir letztes Mal nicht gezogen haben, möchte ich jetzt betonen, wir machen jetzt alles so, wie wir einst gegründet wurden. Der Morgenreport. Also, ich muss dazu sagen, wichtig ist ja auch für diesen Podcast, dass wir erst immer eine kleine Wetteranalyse machen. Das hat sich so ergeben. Nach der Predigt von eben kommt die Wetteranalyse.
Ja.
Und zwar hatten wir heute Nacht minus 11 Grad.
Wow.
Und das soll jetzt auch so bleiben. Also der Winter ist back. Aber, und das ist das Allerschönste, es ist ein Hochdruckgebiet, das von Norden kommt. Und es drückt hier kalte Luft zu uns nach Brandenburg, aber keine Wolke. Und wir haben jetzt seit dem Wochenende strahlend blauen Himmel bei Minustemperaturen und das ist natürlich schön.
Ja.
Und das habe ich etwas vermisst und deswegen freue ich mich total über diese Kälte auch. Minus 11 Grad nachts ist viel, aber die Vögelchen kommen damit zurecht und umso wichtiger ist es, dass man jetzt auch schön morgens genug Futter da hat und auch immer eisfreie Wasserstellen. So, das wisst ihr, aber das sage ich jetzt nochmal.
Ja.
Auch schön ist, dass man jetzt viele Vögelchen sieht. Und zwar, wenn das so warm war, oder wärmer zwischen den Jahren und so, da hat sich das irgendwie mehr verteilt, so mein Eindruck. Und jetzt ist schon echt wieder ganz schön viel los. Also ich habe bestimmt 15 Kohlmeisen heute am Futterhaus gehabt, gleichzeitig. Also das ist, sind richtig viele Meisen da unterwegs.
Ja.
Ich hatte gestern endlich mal wieder ein paar Grünfinken. Und heute 6 Türkentauben. Die kleinsten und die feinsten.
Sie waren
also
auch die feinsten.
Ja, also ich habe immer ein Pärchen hier so rumlatschen. Aber jetzt waren es tatsächlich 3. Und die sind ja immer zu zweit unterwegs und jetzt so zu 6. Und müssen wir auch mal eine Folge drüber machen. Es sind die schönsten.
Ja, sind sie auch.
Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, also, dass wir da noch nichts drüber gemacht haben. Türkentauben sind ein Traum.
Ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber
eigentlich freut man sich, dass man sie noch nicht gemacht hat.
Eben, und das ist wirklich, also wenn man sich die mal, ich glaube, das geht ja allen so, viele mögen Tauben nicht besonders, aber bei Türkentauben wird dann auch mal ein Auge zugedrückt. So ist mein Eindruck. Sie sind aber auch einfach die kleinsten und die feinsten und sie sind so schön. Und in diesem Morgenlicht heute Morgen, dieses pastellige Gefieder mit diesem leichten Rosé. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist ja so eine Farbe, also da könnte ich ja ganze Räume mit streichen. Das ist und niemals würde man es so treffen, wie die Natur es für uns angerichtet hat. Es ist so eine schöne Farbe, dieses gräulich-beige-rosafarbene. Über diese Türkentauben habe ich mich heute am meisten gefreut.
So, und nun, ich finde die auch ganz toll.
Und nun du, zu dir nach Köln.
Ja, in Köln ist es auch kälter geworden. Wir hatten noch so ein bisschen graueres Wetter am Wochenende, aber es soll jetzt auch wie bei euch sehr, sehr schön werden und jetzt zieht es auch auf und es ist so ein bisschen am Schneien gerade. Aber
Ach,
in
wie
Köln
schön.
ist das ja immer lächerlich. Dann kommen so drei kleine Schneeflöckchen runter und dann ist auch schon wieder vorbei und so sieht es wahrscheinlich auch hier wieder aus. Aber es ist auch kühler geworden und ich habe gestern, wie ich schon in, ich glaube, vor 6, 7 Folgen erzählt habe, gestern meinen Futterspender umgehangen in meiner alten Wohnung, wo ich ja nicht mehr auf dem Balkon füttern sollte, nach der Meinung meiner Hausgemeinschaft, wegen den Tauben und Ratten, was eigentlich nicht stimmt. Aber egal, wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Auf jeden Fall habe ich das gestern mit richtig mieser Laune gemacht.
Mit dem Fuß so aufgestampft dabei.
Nee, ich bin auch bei meiner Nachmieterin mit so richtig schlechter Laune. Ich musste das ja holen vom Balkon und dann und kam so richtig mies gelaunt mit meinem Freund da rein. So, ich muss jetzt hier, Mann, so, ne? Und habe dann also richtig schlecht gelaunt dieses Ding runtergehangen. Es war wirklich. Ich muss dazu sagen, wir haben es abgehangen. Es stand noch, weil wir erstmal die Stange unten angebracht haben, oben auf dem Balkon und dann war es weg und dann saßen auf dem Geländer, ungelogen, Philipp, du und ich, wir hätten geheult, 6 kleine Blaumeisen und guckten so, wo das Futter ist. Ne?
Ach Mann.
Nein, nein. Und du kennst ja mich, ich fange dann direkt, nein. Jetzt sitzen sie da und alle guckten mich schon so verwundert an, ne, von der Seite. Und nee. Und dann musste ich mich zusammenreißen, dann sind wir runter und haben das da angebracht. Sie haben natürlich, das muss man sagen, direkt den Futterspender wieder gefunden, weil es ist wirklich nicht weit weg und es ist im Hof. Also das heißt, da ist ein Balkon und dann geht man runter und die sitzen immer an den Bäumen und unter den Bäumen ist jetzt der Futterspender. Also es ist... Als ich gegangen bin, waren die schon auf dem Futterspender wieder drauf und ne? Aber trotzdem für mich schwierig und ich musste hier haben wir ja eben drüber geredet mit den Tränen kämpfen unten, als mein Freund das angebracht hat.
Ja.
Nee, ist schlimm. Und nee, wirklich schlimm. Nein. Ja, aber die so, ne? Ja, dann bin ich mies gelaunt. So, und deswegen, also dazu nochmal, da waren auch irrsinnig viele Meisen unterwegs, Kohlmeisen, Blaumeisen, die kennen natürlich auch den Futterspender und so. Und da, als ich gegangen bin, ich glaube, ich habe an die 20 Meisen da gesehen, die da rumgeflogen sind. Also das ist gar nicht übertrieben, sondern wirklich, es waren sehr, sehr viele. Die haben ja auch auf meinem Balkon genistet im Frühling, die Blaumeisen. Deshalb, ich glaube, schön. Das ist auch die Familie, die da rumsitzt.
Natürlich, glauben wir jetzt so.
Das glauben wir jetzt so. Und genau, das dazu. Und dann hatte ich ja auch ein Reel, mein neuestes Lieblingshobby, Reels schneiden, über Maastricht gemacht, wo ich am Freitag war mit meiner Tochter, schön, mit den Staren, da war ich ganz aufgeregt.
Ja, aber das musst du jetzt auch nochmal, jetzt gehen wir nicht davon aus, dass das alle gesehen haben, erzähl doch einfach mal das Erlebnis, so als hättest du jetzt kein Video daraus geschnitten, sondern einfach so wie früher, als würden wir jetzt telefonieren, als es das noch nicht gab.
Also ich war in Maastricht in Holland mit meiner Tochter am Freitag, sie hatte noch Urlaub oder Ferien und wir sind da morgens hingefahren. Das Schöne an Köln ist ja, dass es wirklich super zentral ist. Ne? Wir sind ja nach Maastricht 1 Stunde gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ich finde das grandios. Da fährt man Stunde und ist in Holland, was ich sowieso geil finde. Genau, und dann sind wir da rumgelaufen, hatten einen schönen Tag. So, und als wir dann abfahren wollten, bin ich über, ich weiß gar nicht, wo wir da waren, auf einer Brücke, glaube ich, habe ich auf einmal diesen Schwarm gesehen. Und da war natürlich der Arsch ab, ne? Ich vom Gas runter, ich glaube, ich bin 10 gefahren und die Leute hinter mir dachten, was macht die Alte? Und ich guckte dann immer so und meine Tochter, die das schon kennt, Mama, Mama, nein, du musst jetzt hier ranfahren. Und dann konnte man nirgendwo ranfahren. Irgendwann hupt es und ich gucke so hinter mich, da stehen da Bullen. Entschuldigung, die Polizei. Die Polizei hat mich angehupt. Da musste ich
weil du zu langsam gefahren
bist. Ich musste leider ein bisschen lachen, weil die Luzi, die ist ja... ne, die hat dann, die kriegt dann direkt, oh Gott, wir kommen ins Gefängnis, so mäßig, ne?
Ja, wurde nur, ganz wegen, nur wegen der Vögel.
Ja, wirklich, wurde ja total aufgeregt. Ist ja gut, beruhig dich, hab dann irgendwie die vorbeigelassen und war schon ganz aufgeregt, weil ich dachte, ich hätte diesen riesen Schwarm von mindestens 2000 Staren, würde ich sagen, die da rumflogen. Also es war ja, ich denke, 17 Uhr, es wurde dunkel. Also haben sie wahrscheinlich sich gesammelt für den Schlafplatz und so. Und ja, dann habe ich sie aber wiedergefunden und habe ein Video gedreht. Und das habe ich dann zusammengefasst, ja, in einem Reel, was jetzt bei uns auf der Instagram-Seite auch zu sehen ist. Und es war wirklich irre. Also habe ich so noch in keiner deutschen Stadt gesehen, glaube ich.
Ja, ist ja auch Holland.
Aber warum, ja, weiß ich nicht. Ich habe
auch, nee, das liegt, ich kann mir auch da vorstellen, also ich kenne das aus Berlin noch, vor über 10 Jahren war das so, auch vielleicht nicht ganz so große Gruppen, aber nahezu. Und die haben sich dann eben oft geteilt, weil sie dann irgendwie in die einzelnen Schlafplätze, da passen dann eben nicht 2.000, 3.000 rein, sondern nur so 500. Aber dieses Wolkenspiel am Himmel, das gibt es, gab es schon auch in Berlin früher. Es hängt natürlich, glaube ich, immer davon ab, wie viele Schlafmöglichkeiten da sind. Also schätze ich jetzt mal, dass diese Gruppengröße entsteht. Und uns haben auch ein paar Leute gefragt, um diese Jahreszeit, warum sind die Stare nicht im Süden? Ich habe dazu auch geantwortet, dass gerade der Star so eine Art ist, die, es gibt immer häufiger Grüppchen, die hier bleiben. Also mir ist auch hier mitten in Brandenburg neulich ein Grüppchen aus so 20 Staren entgegengekommen, weil es eben für eine gewisse Anzahl dieser Vögel genug zu fressen gibt. Und wenn es dann nicht so kalt wird, dann bleiben sie. Aber sie sind eben auch flexibel. Das bedeutet, wenn es jetzt lange Zeit kalt ist und nichts zu fressen gibt, dann ziehen sie eben weiter Richtung Süden. Also sie sind flexibler als zum Beispiel Schwalben, die einfach immer im September wegfliegen, weil sie nur Fluginsekten fressen. So, das mal so ein bisschen nochmal zur Erklärung. Aber das ist eben gerade in Maastricht und im Westen, also Westeuropa, durch das atlantische Klima, da sind eben die Bedingungen andere im Winter.
Ne? Ja, klar. Ja, klar. Also ich habe mir gedacht, es war schon interessant, dass die genau an diesem Fleck, also da müssen irgendwie 2, 3 Schlafsituationen gewesen sein.
Ja.
Aber das war wirklich,
wie schön.
War wirklich toll.
Und das sind wieder diese Momente, wo man eigentlich im Kopf ganz woanders ist. Man fährt nach Hause, ist vielleicht genervt, weil irgendwie Stau ist auf der Autobahn oder was auch immer gerade los ist. Und dann auf einmal sieht man das. Und das finde ich ja an diesem Vogelhobby, das kann man nicht oft genug betonen, so toll. Das kann einen so richtig rausreißen und gleichzeitig auch wieder so erden. Also davon, man hat sofort vergessen, was man vorher für Sorgen hatte, wenn man welche hatte. Also ich gehe jetzt mal davon einfach aus, dass man im Kopf woanders war oder wie auch immer. Jedenfalls nicht in so einem schönen Moment war. Und dann auf einmal kommt dieser Moment, und davon hat man den ganzen Tag noch was, wenn nicht sogar noch viele, viele andere weitere Tage. Und das finde ich so schön, wenn man da seinen Blick für öffnet. Das haben wir auch in unserem Buch, glaube ich, 20 Mal geschrieben, aber man kann es auch noch mal betonen, wenn man sozusagen Herz und Blick dafür öffnet und diese Momente sieht und dann auch speichert, dass man da so lange von zehren kann. Und das finde ich so toll und es gibt einem so viel Hoffnung und Mut, auch rauszugehen. So.
Ja, total. Total. In den verschiedensten Momenten.
Ja, und da freue ich mich total drüber, dass Vögel das immer noch bei uns schaffen. Und eigentlich auch am meisten nur Vögel. Und vor allem, ich liebe diese Momente, wo man nicht damit rechnet. Das ist das Allertollste. Wenn ich jetzt mit dem Fernglas vom Futterhäuschen sitze und warte, freue ich mich auch. Aber diese überraschenden Momente, das ist unbezahlbar und unvergesslich.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch.
Schön.
Apropos mit dem Fernglas vorm Fenster sitzen, es war ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange das geht, aber...
Nee, bis Sonntag.
Bis Sonntag, ja. Stunde der Garten oder Wintervögel, ne?
Ja.
Ich habe das nicht gemacht dieses Jahr. Ich war mit anderen Sachen, habe das auch zu spät gesehen. Hast du das gemacht?
Ja, ich habe das gemacht. Ich habe das aber, ich habe das auch zu einer... Uhrzeit gemacht, die vielleicht nicht so optimal war, aber ich wollte es dann wenigstens noch machen. Mhm. Genau, ich habe die Liste jetzt nicht hier, aber ich habe das gemacht und es waren viele Meisen und wie gesagt die paar Grünfinken, das war so das Häufigste, meine Spatzen natürlich ohne Ende und so weiter. Ich habe da jetzt nichts Besonderes, also für meine Region hier Besonderes aufgeschrieben. Es war ein ganz normaler Sonntag. Ich kann mir vorstellen, heute wäre noch mal mehr los, weil die Nacht so kalt war.
Genau.
Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Mein Vater hat ganz fleißig gezählt und lässt mir dann heute via WhatsApp über meine Mutter die Ergebnisse zukommen, damit ich sie vor dem NABU habe. Das ist schon mal wichtig. Und dann und vor allem, damit ich sie in diesem Internet eintippe, weil da setzt mein Vater keinen Finger rein.
Ja, aber ich wollte, der Grund, warum ich das auch gefragt habe, ist, da ich gemerkt habe, dass gerade Kinder, also ich sag mal von 4 bis 12, dass die wirklich Spaß haben, die Vögel zu zählen und so eine Liste zu pflegen. Und ich kann jedem nur den Tipp geben, diese Vogelzählungen mit Kindern zu machen, weil ich weiß, dass die Luzi so angefangen hat, sich für Vögel auch wirklich zu interessieren, sich dahinzusetzen. Es gibt sogar im Buch, glaube ich, ein Foto von ihr, wo sie auf dem Balkon sitzt und zählt und also mit so einem Buch auf ihrem Schoß. Und ja, wollte ich einfach nur allen mitgeben, die mal Lust haben, sich mit ihrem Kind dahinzusetzen und Vögel zu zählen, weil das macht richtig Spaß. Auch dann, weil die Kinder dadurch natürlich auch lernen, welcher Vogel welcher ist. Ne?
Ja, und dieses Sammeln ist ja auch so was Kindliches.
Genau.
Und ich glaube, man kann irgendwie auch ganz gut so Arten sammeln, theoretisch. Ne? Also so wie andere Pokémons sammeln, ist das eigentlich ja nichts anderes. Also so habe ich das als Kind auch gemacht. Und keine Ahnung, bei meinem Neffen ist es so, dass die total auf Fußball stehen und irgendwelche Listen anlegen mit irgendwelchen Fußballergebnissen, was mich nicht interessiert. Aber dieses Listen machen und Dinge sammeln und so, das ist, glaube ich, was sehr Kindliches. Ja. Und deswegen kann man das total gut fördern. Ich habe ja neulich mein Buch wiedergefunden, wo ich meine Beobachtungen drin aufgeschrieben habe mit 8. Das ist leider so das Süßeste.
Ja, das
muss
ist
ich eigentlich nochmal
so
ein Foto
süß.
Machen.
Ja, musst du
also
wirklich mal machen.
Ab und an auch noch das kleine B mit dem kleinen D leider vertauscht, also falsch rum gemalt, den Bauch an den Buchstaben.
Ach ja.
Weil ich so aufgeregt war. ja, genau, also das ist super schön. Finde ich auch. Ist eine gute Aktion, die sollte man auf jeden Fall unterstützen. Jetzt im Frühling ist es. Nee, ja, Sommer oder Frühling gibt es das dann wieder.
Ja, genau.
So. Wollen wir eigentlich mal zu dem Vogel kommen, der gestern nicht bei mir im Garten war, bei der Vogelzählung, der aber ansonsten relativ häufig mir vor die Nase fliegt?
Ja, also lass uns doch über den Grünspecht reden. Ich habe mich gefreut. Wir haben bei der letzten Unterhaltung, die Philipp und ich hatten, da wart ihr alle nicht dabei, haben wir uns unterhalten und gemerkt, dass wir nicht gezogen haben und haben dann vor Ort und Stelle alleine gezogen. Ja. Und haben den Grünspecht rausgefischt. Und ich war glücklich darüber. Ich mag den Grünspecht sehr gerne und ich finde ihn sehr schön. Ich finde, es ist ein wunderschöner Vogel.
Ist auch ein super Vogel, um anzufangen, sich für die Vögel zu faszinieren.
Ja.
Weil ich gebe zu, wenn man jetzt mit Spatzen oder mit einer schwarzen Amsel oder einer Taube, die wir ja alle wunderschön finden, aber wenn man die immer nur sieht, dann mag der Funke nicht sofort überspringen. Aber ich habe schon so oft Fotos, Videos oder auch nur Erzählungen von Leuten bekommen, die wissen, dass ich Vögel mag. Guck mal, was ich hier für einen krassen, exotischen Vogel gesehen habe. Und der war so gelb und grün und rot. Und dann meistens weiß ich dann schon, was dann kommt. Also es ist so eine Art, die auffällt und die auch die Augen auf sich richten lässt von Leuten, die nicht so tief drin stecken im Thema.
Ja,
und das finde ich super. Also es ist ein super.
Man denkt, man hätte was ganz Besonderes gesehen. Weil, ist echt so.
Was man auch hat, weil es natürlich einfach schon eine besondere Färbung ist. Mhm. Und warum er sich so gut fotografieren lässt oder warum er auffällt, ist, dass er sich eben sehr viel am Boden auffällt. Also für einen Specht, er wurde früher auch Erdspecht genannt, das passt natürlich sehr, sehr gut. Oder Grasspecht und deswegen auch diese grüne Färbung. Ne? Das ist ja auch total logisch, dass der, Vögel sind ja meistens irgendwie so gefärbt wie ihr Umfeld. Und während der Buntspecht an einer Birke gut getarnt ist, ist eben der Erdspecht oder der Grasspecht oder der Grünspecht am Boden super getarnt, obwohl er rot hat am Kopf, aber trotzdem. Und weißt du denn, warum der Grünspecht so viel am Boden ist und nicht so viel am Baum?
Ja.
Also jetzt nicht googeln, das ist jetzt keine Abfrage, das ist einfach
Überleitung. Aber das ist eine gute Überleitung, weil zu beiden Themen, die du eben angesprochen hast, der Grünspecht ernährt sich von Ameisen hauptsächlich und deswegen eben auf dem Boden oder eben auch am Baum, meistens weiter unten am Baum sitzend. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, weil genau das, was du gesagt hast, ich kann mich noch erinnern, vor 3-4 Jahren, ich glaube, ich habe dir das auch erzählt, da bin ich mit der Luzi oft mit dem Fahrrad an einer bestimmten Stelle vorbei und da hat die Luzi dann einen Grünspecht gesehen. Und genau das, was du gesagt hast, sie war total aufgeregt. Ja. Mama! Und hat eben diesen Grünspecht und dann haben wir den beobachtet, weil die kann man sehr gut beobachten, da sie total auch oftmals damit beschäftigt sind, mit ihrer ellenlangen Zunge die Ameisen aus den Löchern aus dem Boden zu holen. Und dieser Grünspecht sozusagen, der saß da wirklich 10 Minuten und wir konnten den super beobachten. Und die Luzi war total, also ohne Fernglas oder irgendwas, war total aufgeregt. Und ich auch, weil ich da auch den Vogel mir richtig, den richtig beobachten konnte. Der ist wirklich sehr schön und diese Zunge, wenn man ein Fernglas hat, wahrscheinlich noch mehr, ist beachtlich. Also wirklich, ist wie so ein Regenwurm, der aus dem Mund kommt damit eben die Ameisen klebend anzieht.
Ja, das ist, der ist da super drauf spezialisiert auf Ameisen und manchmal sieht man auch, ich sehe das hier bei uns oft an so Feldrändern, Waldrändern, dann sind da Ameisenhaufen, also noch diese, also nicht wie im Garten, sondern ganz klassische Ameisenhaufen. Das sind oft aber auch keine meterhohen Haufen, sondern so kleine Erhebungen. Also Ameisen machen das auch etwas flacher manchmal oder an Baumwurzeln, wie du gerade schon gesagt hast. Und manchmal sieht man richtig, wie da ein Grünspecht am Werk war, weil dann da so Löcher fast schon gebohrt sind und der dann eben richtig da ein bisschen Chaos macht mit seinem Schnabel und seiner Zunge.
Ja, krass, genau. Wirklich krass.
Ja, der ist da eben drauf spezialisiert und deswegen auch nicht so oft an Bäumen, weil die anderen Spechte, die ja neben der Tatsache, dass sie in Bäumen brüten, also in Baumhöhlen, was der Grünspecht auch macht, auch ihre Nahrung an Bäumen finden, also Käferlarven, alles was in totem, altem Holz so lebt, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, machen Spechte alles an Bäumen und das macht eben der Grünspecht nicht so sehr. Mhm. Der ist zum Brüten an alten Bäumen, die sind für ihn super wichtig, aber eben nicht zur Nahrungsaufnahme, deswegen sieht man ihn nicht so häufig an Bäumen. Aber man sieht ihn sehr, sehr häufig von Baum zu Baum oder von Baumwurzel zu Baumwurzel fliegen in diesem typischen wellenförmigen Flug, den alle Spechte haben. Den kennst du bestimmt auch. Und was der Grünspecht dann macht, im Gegensatz zu seinen Kollegen, dass er ein sehr ausgeprägter Rufer ist. Also er hat einen fast schon, Gesang will ich sie nicht nennen, er ist auch, also Spechte sind keine Singvögel, aber er hat eben einen Ruf, dieses Lachen. Und das haben, glaube ich, alle schon mal gehört und sich gefragt, was war das denn? Also wenn ich bei uns im Garten sitze und der Grünspecht lacht irgendwo, dann halten aber alle meine Freunde oder Familie, wer auch immer dann da ist, kurz inne und sagen, was war das denn?
Und, das ist super krass. Also das ist wirklich irre.
Genau, hast du das schon rausgesucht? Können wir das schon spielen? Oder,
ja, kann ich spielen. Ja, mache ich mal. Hier, einen Moment.
Genau, mach doch mal.
Here it comes. Ist auch total für mich so ein Ruf, den ich kenne, seit ich klein bin. Krass.
Ja. Ja, und das Besondere ist eben, dass Spechte ja Spechte ja eigentlich anders kommunizieren, also Buntspecht zum Beispiel und die anderen Arten, die trommeln ja, also nicht dieses Hacken am Holz, sondern dieses Drrrr.
Ja.
Das geht jetzt bald los, meistens so Ende Januar an sonnigen Tagen, dass die somit ihre Reviere abstecken.
Ja.
Und das macht der Grünspecht
nicht. Was viele nicht wissen, die denken ja immer, dass sie da am ihre Höhlen am Bauen sind.
Genau,
ne?
Die Höhlen, die hacken sie, das ist ein anderes Geräusch. Mhm. Aber dieses Drrrr von dieses Trommeln von Spechten, das ist eben ersetzt sozusagen den Gesang von Singvögeln. Also es wird Revier wird abgesteckt, es werden Weibchen angelockt und so weiter. Und das kann der Grünspecht auch, habe ich gelesen, aber er macht es eigentlich nicht häufig, sondern der hat eben als im Gegensatz zum Buntspecht zum Beispiel hat er eben diesen sehr, sehr ausgeprägten Ruf, den er einsetzt zur Kommunikation. Was sehr schön ist, weil dadurch spürt man ihn manchmal in seiner Nähe.
Ja, jetzt hast du schon so viel angesprochen. Ich wollte noch mal ganz kurz zu der Zunge was sagen. Ich habe gelesen, dass die 23 Millimeter lang ist.
Zentimeter,
Entschuldigung.
Ja,
ist das nicht irre?
Ja, das ist lang.
Und dann ist sie total beweglich und hat auch so richtige, also die können die richtig gut steuern. Dass die Zunge ist jetzt nicht irgendwie schlaff, sondern die können die mega gut steuern nach rechts, nach links und so. Ich finde das irre.
Und, ja, zumal. Ja,
sag ruhig. Ja, nee, ich habe auch so Fotos gesehen, wo die auch, also die ist ja irre lang und wenn man leider auch tote Vögel findet, dann hängt die auch manchmal so draußen. Also das ist echt, ich finde das.
Ja, das ist natürlich totale Anpassung an den Ameisenhaufen.
Absolut.
Also nicht der Ameisenbär hat doch auch so eine Zunge, oder?
Genau.
Haben die nicht alle so, weil die müssen natürlich nicht nur irgendwie da rein, sondern am besten dann noch so um die Kurve. Und das ist schon völlig crazy.
Und dann haben sie auch so Büschel, so borstige Federchen, die am Büschel, also oben am Schnabel sind, damit die Ameisen nicht da reinkrabbeln. Ne?
Mhm.
Also als Schutz sozusagen. Und die Haut ist total zäh.
Ja.
Auch um den Kopfbereich rum. Zäher als bei anderen Vögeln, damit die nicht gestochen oder gebissen werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Ameisenhaufen ist natürlich schon auch eigentlich keine angenehme Sache. Aber da wollte ich dich gerade fragen, da hat er sich mit Sicherheit irgendwie hat sich da die Evolution auch was ausgedacht.
Ja, das ist und ja toll.
Es ist super spannend. Ich finde es immer total total interessant, wenn Vogelarten in ihrem Verhalten sich auch wenn man sich mit ihnen beschäftigt und man dann im nächsten Schritt erkennt, warum sie so viel am Boden sind zum Beispiel. Das hat ja auch was mit dem Giss zu tun, über den wir immer reden. Also wenn man einen Specht am Boden sieht, dann macht er das ja nicht aus Spaß, sondern weil er da Nahrung sucht. Und dann, wenn man aus dem Augenwinkel nur die Bewegung sieht, dass da ein Specht am Boden gelandet ist oder was auch immer. Oder zum Beispiel, man sieht einen großen Vogel in dieser grünen, gelblichen Färbung am Boden, dann hat man schon eine große Chance, richtig zu liegen, wenn das der Grün, also wenn man auf Grünspecht tippt sozusagen.
Absolut, oder Grauspecht, ja, absolut.
Genau, und das das Pirol-Weibchen zum Beispiel sieht von der Farbgebung ihm sehr, sehr ähnlich. Und da haben auch schon viele gesagt, ich habe ein Pirol gesehen oder dachte, ich hätte ein Pirol gesehen, aber ein Pirol würde zum Beispiel nie so über den Boden hüpfen. Also das heißt, man, in der Bestimmung sollte man immer mal gucken, wie verhält sich das Tier auch.
Absolut. Das, und dieser Flug, den du erwähnt hast, eben, der ist auf jeden Fall spechtartig. Und da wollte ich was vorlesen.
Ja.
Es gibt nämlich eine Überlieferung aus der Bretagne, warum das so ist. Und das lese ich jetzt mal kurz.
Mach mal.
So, wo ist es denn? Also, Grünspecht und Wiedehopf, gute Freunde, überquerten auf ihrem Weg in die Fremde das Meer. Auf halbem Weg fielen dem erschöpften Grünspecht die Augen zu und er vergaß immer wieder mit den Flügeln zu schlagen. Dass er nicht abstürzte und ertrank, verdankte er dem Wiedehopf, auf Französisch Huppe. Huppe? Huppe?
Hüpp,
der
hüpp.
Ihn jede. Huppe, Huppe.
Hüpp,
Hüpp, ja genau, wahrscheinlich Hüpp.
Ohne
der heißt
Haar.
Ja auch auf Englisch Huppi. ne?
Ja, ja, das ist ja, der, das ist wegen dem Laut.
Also ja, genau, diesem, pass auf, kommt jetzt. Der ihn jedes Mal mit lautem Hup, Hup, Rufen ermunterte, wenn er einzuschlafen drohte, worauf der Specht wieder mit den Flügeln schlug. Seitdem fliegt der Specht in einer Wellenlinie. Um sich erkenntlich für seine Rettung zu zeigen, begann der Specht nun seinerseits Löcher in Bäume zu hacken, die dem Wiedehopf als Brutplatz dienen.
Ist das eine schöne Geschichte?
Ist das nicht süß?
Kannst du mir die mal schicken? Ich möchte irgendwie aufschreiben.
Ja, ach, wie schön. Ja, total süß, finde ich auch.
Ja, das also, ist super, super schön erzählt. Ist das eine Legende oder das klingt fast wie so eine Fabel, ne?
Also wo ich es jetzt her habe, das ist aus dem Buch Vögel zwischen Himmel und Erde von Ulrich Schmidt, das kennst du ja auch.
Ja.
Aus dem Kosmos Verlag, der ja, wenn er, also hat da verschiedene Vögel porträtiert und erzählt wirklich sehr interessante Dinge, immer so auf 3-4 Seiten, also auch nicht zu lang. Und der hat eben auch ein Kapitel über den Grünspecht und sehr interessant erzählt und da ist das drin. Und er sagt, das ist eine Überlieferung aus der Bretagne, mehr sagt er dazu gerade nicht.
Okay.
Aber ich schicke dir das mal.
Schön.
Ja, und sonst auch nochmal die Buchempfehlung, das ist wirklich ein, finde ich, interessantes Buch. Er hat sich da Gedanken gemacht und viel recherchiert und schöne Dinge, also ich sag mal, neue Dinge auch zusammengetragen, die nicht nur in die Natur, sondern auch, wie man hört, in die Kultur gehen.
Das ist ja super. Super. Finde ich toll. Ja, super. Das Buch habe ich auch, das habe ich aber noch nicht gelesen über den Grünspecht. Hätte ich vielleicht mal vorher machen müssen, aber hast ja du getan.
Ja.
Sehr schön. Ich möchte noch ganz kurz zu Spechten allgemein was sagen, weil wir hatten ja schon mal eine Anfang, also es ist schon lange her, eine tolle Folge über den Buntspecht. Und da kann man aber nicht oft genug wiederholen, was es da noch so für Spechte gibt, beziehungsweise habe ich jetzt eben gehört oder gelesen, dass der Grünspecht der zweithäufigste ist. Mhm. Aber der Abstand zum Buntspecht ist enorm. Also es gibt viel, 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 viel mehr Buntspechte. Habe ich auch heute schon wieder gesehen. Also Buntspecht sehe ich wirklich täglich. Jetzt im Winter sowieso. Genau, und dann kommt lange nichts und dann kommt der Grünspecht. So, und dann weiß ich es gar nicht genau. Ich sehe ja auch öfter einen Schwarzspecht bei uns. Das sind ja so wunderschöne Vögel. Ich möchte aber einen Satz zum Grauspecht sagen, denn der Grauspecht wird immer als Schwesternart bezeichnet. Und als Schwesternarten bezeichnet man immer in der Ornithologie Arten, die sich sehr ähnlich sind, die also sehr nah beieinander stehen. Sowas wie Waldbaumläufer und Gartenbaumläufer zum Beispiel.
Ja.
Und der Grauspecht ist eben auch grün gefärbt auf dem Rücken, hat aber einen grauen Kopf, daher der Name, und ist viel, viel seltener. Also der Grauspecht ist vor allem in den Mittelgebirgen anzutreffen und ist auch scheuer. Du hast damals, glaube ich, in Rumänien oder in Bulgarien, hattet ihr in irgendeiner Rohversion von irgendeinem Film, oder du hast es mir nur so geschickt, einen Grauspecht drin.
Ja, hätte ich jetzt auch.
Ach so, Entschuldigung.
Hätte ich jetzt auch genau. Nee, es ist absolut richtig. Das war in den Rhodopen in Bulgarien, wo du ja auch später zu dem Dreh zugestoßen bist. Und ich glaube, der Vogel ist auch tatsächlich natürlich in einem Film erhalten geblieben. Aber da kann ich gleich mal das abfilmen. Das können wir dann vielleicht auch bei Instagram reinstellen.
Genau. Oder wir warten, bis wir irgendwann den Grauspecht noch machen in 100 Jahren, weil wir irgendwann mal alle Vogelarten machen müssen. Aber genau.
Habe ich nie wieder gesehen. Nur da.
Ja, der Grauspecht ist auch wirklich nicht so häufig, ist nicht so viel in Gärten und so weiter unterwegs, weil viele jetzt rein optisch den nicht unterscheiden können auf den ersten Blick. Es wird meistens ein Grünspecht sein, wenn er bei euch am Straßenrand irgendwie in der Erde poolt oder so. Also der Grauspecht ist nicht so häufig und mehr im Wald, also Mischwald. Wohingegen, und jetzt kommt's, der Grünspecht hat in den letzten Jahren sich der Bestand, ich will nicht sagen erholt, sondern das ist eine gute Botschaft jetzt hier mal zum Jahresanfang. Mhm. Die Gründe sind noch nicht ganz geklärt, aber der Grünspecht gehört zu den Arten, die in den letzten 30 Jahren zugenommen haben im Bestand.
Ah ja.
Und das habe ich immer schon mal so gehört und gelesen. Mein persönlicher Eindruck ist es sogar auch, aber das täuscht ja manchmal auch, weil man ja auch umzieht und in anderen Regionen ist. Ich sehe den Grünspecht auch viel häufiger als früher und ich habe dann nachgelesen und tatsächlich belegen das auch Zahlen, dass der Grünspecht häufiger geworden ist. Mhm. Aber auch, das steht auch überall dabei, weil er in den 70er und 80er Jahren einen Bestandseinbruch hatte, was wiederum darauf zurückzuführen ist, dass dort vermehrt Gifte eingesetzt wurden in der Landwirtschaft, weil eigentlich nämlich, und jetzt ist was, das ist jetzt ganz wichtig, davon sind eben auch Ameisen betroffen. Und wenn du keine Feldränder mehr hast oder Wegränder oder wenn du bis an die Kanten spritzt, das Thema hatten wir letzte Woche schon, letztes Mal, dann gehen da nämlich ganze Ameisenhaufen bei Flöten. Und das ist ein Grund, warum in den 70er, 80ern der Grünspecht seltener wurde. Und jetzt ist er häufiger wieder geworden, weil er wahrscheinlich sich dem Menschen nähert. Also früher auch eher im Wald anzutreffen. So ist er heute ein ausgeprägter Vogel in Wäldern, die in Städten sind. Oder alte Parks, so Schlossparks, alte Gärten, Streuobstwiesen. Friedhöfe. Also die überall da, wo, das hatten wir ja schon öfter das Thema, eben noch Strukturen sind, wo dann eben auch Ameisen leben können, die keiner spritzt oder wegmacht. So.
Ja.
Und da zeigt sich mal wieder, dass das essentiell ist und dass auch Gärten, die in einer natürlichen Art und Weise bewirtschaftet werden, beziehungsweise wachsen können, so wie meiner, für diese Vögel plötzlich ein Zuhause bieten und sind. Und das, ich habe zum Beispiel auch, ich habe mich nie besonders für Insekten interessiert, das kommt jetzt erst so langsam, ist ja auch schwierig. Aber ich habe drei Ameisenhaufen bei uns auf dem Grundstück und hier waren früher nie Ameisenhaufen. Also das,
interessant,
sind gekommen, weil, also das eine ist eine richtige Waldameise, diese großen, ist auch am Grundstücksende unter so einem, an so einem Totholzhaufen, den ich gemacht habe. Genau, und die sind da gekommen, weil ich sie dort gelassen habe und weil dort eben auch nichts passiert. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch wunderschön, dann zu sehen, dass auch der Grünspecht dann kommt.
Ja,
übrigens auch der Wendehals ist auch so eine Art, die Ameisen frisst. Das heißt da, bloß niemals irgendwas gegen Ameisen tun, meine Lieben. Muss nicht sein.
Ja, und es ist schön, dass du das sagst, weil das immer wieder den gleichen Zyklus zeigt. Einfach, dass man auch im eigenen Garten oder im eigenen Stadtpark oder in der Stadt oder auf dem Land, wie auch immer, was tun kann. Und dass es auch immer wieder überraschend ist, wie schnell die Vögel das dann auch finden. Also das ist schon irre.
Ja.
Ich hatte das ja mal erzählt hier, der Bruder meines Freundes, dass der einen Garten angelegt hat und wie schnell das Umfeld und die Vögel, aber nicht nur Vögel, also auch Igel etc. das gefunden haben, diese kleine Fläche und genutzt haben, das war schon auf der einen Seite, wie wir immer sagen, super interessant und krass. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, da ist dann auch eine gewisse Not, die einen dann auch irgendwie wieder traurig stimmt. Aber jetzt ist ja ein Garten da.
Mhm. Genau. Und umso wichtiger, dass dann eben diese kleinen Refugien erkannt werden und erhalten werden. Weil vor 100 oder vor 200 Jahren, wenn da mal von heute auf morgen irgendwie so ein Lebensraum komplett zerstört worden ist, dann gab es eben noch Ausweichmöglichkeiten. Und heute ist es so, das ist dasselbe Thema wie mit der Fassadenbegrünung, über das wir immer reden. Wenn heute eine begrünte Fassade, in der seit 100 Jahren Spatzen und Stare schlafen, von heute auf morgen weggemacht wird, dann gibt es eben keine Alternativen mehr, weil es überall so sauber ist. Und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass wenn Leute sagen, ach ja, wenn ich jetzt hier hinten meinen Garten mit Rindenmulch zumache oder wenn ich ihn komplett irgendwie, weiß ich nicht, jeden Tag in Rasen mähe, ich mache doch keinen Unterschied. Doch eben schon, weil das sind eben die letzten Refugien häufig für Vögel. Und bei diesen privaten Flächen haben wir eben alle Macht. Da kann uns keiner was. Und das müssen wir nutzen.
Ja, und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es auch oftmals so ist, dass man vielleicht im Garten oder wo auch immer Stellen sieht oder eine ganz kleine Fläche nur, wo man sagt, ach, das ist doch jetzt überhaupt nicht schlimm. Aber es geht ja nicht nur um Vögel, wie du richtig sagst, jetzt zum Beispiel am Beispiel Ameisen, ne? Sondern es geht um viel mehr. Und so viele Tiere profitieren auch von den kleinsten Bereichen, wo man, die vielleicht nicht größer sind als ein Parkplatz oder was auch immer. Aber was da lebt und wenn man sich da mal jetzt nicht gesprüht hat und da hinsetzt im Sommer und wirklich die Augen und die Ohren offen macht, was da alles profitieren kann von, da merkt man einfach, wie vieles sehen wir gar nicht mehr. Wir haben überhaupt nicht mehr das Bewusstsein dafür. Übrigens, eine Message, die ich in dem Film Der Schneeleopard auch nochmal mitgenommen habe, den du mir empfohlen hast, nochmal zu schauen. Ja. Und dem Rat bin ich gefolgt und bin großer Fan. Ganz, ganz schön. Toller Film. Für jeden, der Interesse hat, der Schneeleopard läuft auf Arte, kann man streamen. Online ist ein prämierter Film. Ich glaube sogar, den Oscar hat er gewonnen, ne?
Irgendwas das war weiß da ich nicht. Das weiß ich nicht also, genau. Aber er hat auf jeden Fall Preise gewonnen und man muss sich nur den Abspann angucken. Da sieht man, dass es jetzt nicht nur eine Fernsehproduktion war. Ja, ich glaube, der lief. Das war eine richtig fette Produktion. Aber
das ist ein Kinofilm gewesen.
Unglaublich beeindruckend und auch von mir nochmal Empfehlung an alle.
Ja, absolut schön. Und die zwei Protagonisten, also oder die durch den Film leiten, Fotograf und ich glaube Filmemacher, ich bin mir gar nicht sicher, was der andere ist, die reden, unterhalten sich und da geht es eben auch um dieses Thema, wie viel wir überhaupt nicht mehr mitbekommen. Also, dass wir einfach so weit entfernt auch sind von der Natur, dass wir oftmals gar nicht still genug sind, sich mal hinzusetzen und eine Stunde etwas zu betrachten, das kommt uns gar nicht in den Sinn. Aber was man da sehen könnte, eigentlich, auch in der Stadt oder auf dem Land. Das fand ich sehr schön, dass ich das so mitgenommen habe.
Das ist super. Ich bin ja sehr gut im Sitzen und Rumgucken. aber ich kann nicht auch allen nur empfehlen, das mal wieder auszuprobieren. Also da hast du recht, das haben wir nicht mehr gelernt. Also vor allem holst du immer sofort dein Handy raus und glotzt ins Internet anstatt. Ne, also davon nehme ich mich ja nicht aus. Mhm. Also das ist ja Phänomen unserer Zeit und es passieren auch viele spannende Dinge in diesem kleinen Handy dann, aber ich bin froh, dass ich es noch schaffe, manchmal einfach nur zu glotzen und ich weiß das sehr gut, weil ich nehme mir ganz oft im Sommer ein Buch mit raus nach hinten in den Garten, du kennst die Ecke auch, wo wir auch saßen und dann sitze ich da und will lesen und dann manchmal sitze ich da eine Stunde und habe nicht eine Seite gelesen, weil ich so versunken bin in dem, was mich umgibt. Und das ist was ich mir auch noch mal viel mehr vornehme für dieses Jahr, das Buch gar nicht erst mit rauszunehmen, sondern bewusst sowas zu machen.
So. Ja, weil viele und auch ich wahrscheinlich unterbewusst sehen das als verlorene Zeit. Wir denken, da habe ich keine Zeit für, mich eine Stunde irgendwo hinzusetzen oder so. Aber dabei ist das ja genau das Gegenteil. Das ist ja eigentlich die Zeit, die wichtigste Zeit für uns und so.
Ja, und schon Astrid Lindgren, die bekannte schwedische Kinderbuchautorin, hat über die Zeit, die immer schneller wird, und die ist schon länger nicht mehr unter uns, gesagt, und dann muss ich ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor mich hinzuschauen.
Ach, wie also, das süß. War, oh, das, ja, das ist so schön.
Ja, das ist ein super schönes Zitat von ihr.
Also, Gott, sie hat so recht.
Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Apropos, du wolltest gerade was sagen, darfst du auch gleich, aber wir haben auch schon länger nicht mehr aus dem Vogelbuch vorgelesen, wie die Vögel eigentlich aussehen. Würde ich heute eigentlich gerne auch noch machen.
Ja, mach das doch. Ja, bitte, weil da kann man wirklich über den Vogel, finde ich, sehr prägnante Merkmale nochmal abrufen.
Genau, und das haben wir am Anfang so ein bisschen übersprungen, weil es so viel über diesen Vogel zu sagen gibt. Ich habe wie ein Blöder eben mein Paris Vogelbuch gesucht, so wie immer. Es ist aber mal wieder irgendwo, aber im Haus. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, aber da dieses Buch das häufigste von mir benutzte ist, liegt das einfach manchmal an super seltsamen Stellen. Aber ich habe stattdessen das zweitbeste Vogelbuch, der Kosmos Vogelführer, und in Fachkreisen auch einfach der Svensson genannt. Das ist ein guter, den gibt es auch als App, habe ich auch schon öfter von erzählt. Lars Svensson hat die Texte und die Karten, glaube ich, auch gemacht. Der Svensson sagt über den Grünspecht: European Green Woodpecker. Übrigens auch gut, dass das da mal auf Englisch beisteht. Das mag ich am Svensson.
Ja.
Picus viridis, 30 bis 36 cm, Spannweite 45 bis 51 cm. Brütet in offenen Laub- und Mischwäldern, strukturreichen Obstanbaugebieten und offenen Gegenden mit Gehölzen, auch größeren Parks. Nahrung vor allem Ameisen. Höhleneingang ca. 6 x 7 cm. Kennzeichen: fliegt oft in stark bogenförmiger Flugbahn, wenn dabei die grüne Oberseite mit gelbem Bürzelbereich erkennbar ist, Verwechslung nur mit Grauspecht möglich. Pirolweibchen: sind oberseits ebenfalls grünlich und fliegen bogenförmig, sind aber deutlich kleiner, schlanker und schmalflügeliger. Aus der Nähe roter Scheitel und schwarze Maske um das weiße Auge sichtbar. Männchen mit roter Wangenstreifmitte, Weibchen dort ohne Rot. Jugendkleid, gesamtes Gefieder kräftig, schwärzlich, gestrichelt und gefleckt. So, Stimme. Meist durch Stimme zu entdecken. Im Flug laut gellend. Kiuk, 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 kiuk. Gelegentlich zu langen Serien gereiht, mit Betonung beispielsweise auf jeder zweiten oder jeder vierten Silbe. Gesang in laut lachenden Strophen von jeweils 10 bis 18 Klülauten, die leicht in der Tonhöhe abfallen und am Ende ein wenig schneller gereiht werden. Ja, hier steht jetzt natürlich Klü, 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 das haben wir aber ja gerade gehört. Trommelt nur selten. Die Wirbel sind schnell, lang und dauern ca. 1,5 Sekunden. So, so viel dazu. Genau, da wurde nochmal auf diese Unterschiede von Männchen und Weibchen, dass die im Gesicht eine andere Färbung haben. Ja.
Ja, und die Jungvögel sehen auch irre interessant aus.
Ja.
Ich habe so ein paar Fotos gesehen, die haben eben noch nicht diese ganze Färbung, sondern noch so ein bisschen punktiger von Weitem. Fast wie so eine Singdrossel von Weitem, also
ja,
super interessant.
So richtige Perlen, wie so Stare im Winter, nur in groß. Ja. Auch super spannend, dass die ja offenbar hat das ja einen Nutzen, dass die in ihren ersten Wochen und Monaten so aussehen, ne? Und nicht anders. Finde ich immer auch super interessant, vielleicht weil sie da eben auch noch im Baum und am Boden sich viel bewegen und erst lernen müssen.
Ja.
Und schätze ich mal, oder?
Das kann
ist ja auch bei Amseln.
Sein.
Ist bei Amseln ja auch so. Oder Rotkehlchen sind ja auch noch nicht von Anfang an rot, sondern erst so braun, wahrscheinlich, weil es kleine Deppen sind und noch nicht so gut sich verstecken können.
Dafür haben sie so zwei Federn, die oben drauf. Nein, also das ist wirklich, wollen wir jetzt nicht wieder mit anfangen, aber sehr interessant und schön. Und auch, ich komme mal zur Kultur, oder?
Ja, bitte. Ja, mach mal. Ich habe noch was zur Literatur gleich, das geht ganz schnell, aber komm du erst zur Kultur.
Ja, ich glaube, das gehört doch dazu, deshalb mach mal Literatur, weil da habe ich gar nichts. Ich habe auch überhaupt jetzt nicht riesen Abhandlungen, deswegen erzähl mal gerne Literatur.
Ja, also es gibt wenig davon, dass es ist eben oft so, dass dass von dem Specht die Rede ist. Das hast du wahrscheinlich auch schon erfahren. Ich habe gesehen, dass es bei den Gebrüdern Grimm in der Erzählung Die Springwurzel wird er erwähnt. Das möchte ich jetzt aber gar nicht vorlesen. Außerdem in dem Werk Die Vögel von dem griechischen Dichter Aristophanes kommt auch der Grünspecht wortwörtlich vor.
Ah,
was ich vorlesen möchte, ist ein kleines Gedicht aus dem Jahr 1789 von dem Schweizer Dichter Johann Gaudenz von Salis Sevis.
Und
der schreibt, nichts unterbricht das Schweigen der Wildnis weit und breit, als wenn auf dürren Zweigen ein Grünspecht hackt und schreit. Ein Rab auf hoher Spitze bemoostert Tannen krächzt und in der Felsenritze ein Ringeltäubchen ächzt. Das ist das ganze Gedicht.
Schön.
Und das beschreibt eigentlich das, was wir eben gesagt haben. Wenn man einfach nur mal so rumsitzt und dann guckt und auch lauscht, auf einmal, man diese Geräusche auch anders wahrnimmt. Und der Grünspecht ist wirklich gut darin, einen aus dem Hier und Jetzt herauszuholen. Das ist, mag ich immer sehr, wenn der einen von irgendwoher auslacht.
Ja, total schön. Total
genau,
schön.
Jetzt zur Musik nehme ich an.
Ja, also ich habe Green Woodpecker, hast du ja schon genannt, wie er heißt sozusagen. Es gibt noch einen anderen Namen, den habe ich schon wieder, das muss ich mal ganz kurz googeln, weil er wird auch anders genannt im Englischen, aber da gab es auch Musik zu aus dem elektronischen Bereich, aber dann wusste ich nicht genau, jetzt spinnt mein Internet hier. Green Woodpecker, da gab es jetzt. Was sagst du?
Nee, ich wollte nachgucken, wie der noch genannt wird, aber ich habe es jetzt nicht gefunden.
Ah ja, okay, warte mal, ich guck mal. Grünspecht, ich kann es dir sagen. Yeti, glaube ich. Yaffle. Yaffle wird der genannt.
Wie schreibt man das?
Yaffle. Yaffle. Und da gibt es so ein paar Gruppen im Musikalischen, die heißen auch Yaffle, aber das fand ich irgendwie, da dachte ich, nee, also ich weiß auch nicht, das war dann auch nicht so, Ja, jetzt ignoriert sozusagen und habe mich dann habe dann weitergeguckt. Und kennst du Woody Woodpecker eigentlich?
Ja.
Sagt dir der was?
Ja, na klar.
Dieser Cartoon von früher, ne?
Ja, ich kenne ihn doch. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wo der, aus welcher Feder der stammt, aber natürlich kenne ich
den. Das ist so ein amerikanischer Animator, also nicht Walt Disney, ja, sondern ein anderer.
Der hat ja auch so eine rote Haube, sowas haben wir ja hier gar nicht. Ne? Der hat, glaube ich, so eine, weiß ich nicht, ob das auch der Elfenbeinspecht oder wen auch immer, aber in Amerika gibt es ja einige Spechtarten, die Helmspecht ist das, glaube ich. Die haben diese diesen roten Schopf.
Genau. Und da gibt es ja so Musik zu, das spiele ich mal kurz ab, das fand ich nämlich lustig. Vielleicht kennt ihr das. Warte.
That's the Woody Woodpecker song. Ja. He's a pecking it all day long.
Da merkt man aber auch, wie alt das schon ist. Das müsste wahrscheinlich aus den 30ern sein, so 30er, 40er Jahre, ne? Also ja. Das habe ich gefunden, weil ich das lustig, das kenne ich noch, als ich klein war. Und dachte, das nehme ich aber jetzt
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich auch an dieses Lachen ange...
ja, klar.
Ne? Ja, ja, das klar. Machen die anderen auch, ja.
Ja, ja. Ja, klar. Das habe ich jetzt aber nicht genommen und dann habe ich mich entschieden, aus gutem Grund mal einen Musiker zu nehmen, den wir bislang noch nicht besprochen haben, nämlich Andrew Bird. Und da dachte ich, das muss jetzt mal sein.
Ja.
Zum einen einfach wegen dem Namen. Hallo, Andrew Bird. Aber zum anderen haben wir ihn auch genutzt bei unserem Film, den wir jetzt zu Ende schneiden. Da haben wir Musiken von ihm genommen. Er ist ja, kommt ja oder hat, als er jünger war, Violine gelernt, seit er, ich glaube, 4 Jahre alt war. Kommt aus Illinois, Chicago, wie auch Sufjan Stevens aus der Richtung da. Und kommt eigentlich aus dem Klassischen eher, aber hat sich dem Pop, möchte ich nicht sagen, aber Jazz so ein bisschen zugewandt. Folk und Jazz. Und macht viel A Cappella, also ohne Gesang, aber es gibt auch durchaus Lieder mit Gesang, unter anderem das Lied, was ich jetzt rausgesucht habe, das heißt Sisyphus. Das ist auch, glaube ich, sein bekanntester Song. Und der ist aus dem Album My Finest Work Yet von 2019. Das war auch ein Album, da hat er auf jeden Fall mehr gesungen als auf anderen Alben. Das neueste Album, was wir auch viel jetzt gehört haben in letzter Zeit, das ist, ich glaube, fast ohne Gesang. Ich bin mir aber nicht, sicher. Aber ist auf jeden Fall ein super toller Musiker, der sehr viel pfeift, ne? Immer so am Pfeifen.
Ja, liebe ich. Ich komme ja auch aus einer Pfeiferfamilie.
Ja?
Ja, ich komme aus einer ausgeprägten Pfeiferfamilie. Du nicht?
Ach, wie schön. Nee, obwohl meine Mutter hat immer so gepfiffen, so.
Ja, ohne Ton.
Nee, die hat versucht zu pfeifen, aber hat die Luft eingezogen, ne?
Ah,
hat
sie immer so gemacht. Auch. Ich kann beides.
Und ich musste natürlich immer lachen, als ich klein war, aber mein Vater konnte ganz gut pfeifen, glaube ich.
Ja, mein Vater ist ein ausgeprägter Pfeifer. Ich glaube, der pfeift nur nicht, wenn er schläft. Ansonsten pfeift er wirklich den ganzen Tag, bringt damit meine Mutter zur Weißglut. Und ich habe neulich noch gesagt, Mama, ich weiß noch genau, ich habe gesagt, Mama, fang nicht an, dich darüber aufzuregen.
Weil dann ist vorbei.
Was gibt es Schöneres als einen gut gelaunten Papa, der hier den ganzen Tag vor sich hin pfeift und einfach nur zufrieden ist.
Das stimmt.
Und da wirklich, und das ist das Schönste, weil jemand, der schlecht drauf ist, pfeift nicht. Und das ist eigentlich das Allerschönste. Deswegen, ich begrüße das, dass Menschen pfeifen.
Finde ich auch. Und es hat auch so eine leicht beruhigende, ich glaube auch für die Menschen selber, so eine beruhigende Schwingung, die da, und das macht er eben auch. Also Andrew Bird ist begnadeter Pfeifer. Ist übrigens auch Pfeifen eine lange Tradition. Es gibt auch...
Wir müssen eigentlich mal über das Pfeifen sprechen.
Ja,
das
nee, es
richtig
ist
richtig interessant.
Ja, es ist total interessant. Es gibt auch eine Frau, die früher in den 30ern ganz bekannt super viel gepfiffen hat. Weißt du wer?
Ich weiß, ich kenne es aus Deutschland. Ich glaube, es war Ilse Werner.
Ja, das
nämlich,
kann sein.
Die hat nämlich auch so ein Weihnachtslied, wo am Anfang irgend so eine Schlittenfahrt oder so. Das hat gerade bei mir irgendwas geklingelt. Aber Ilse Werner war, die hat ja, so Chansons gesungen, glaube ich.
Und ja, immer genau.
Auch irgendwann wurde das Pfeifen zu ihrem Markenzeichen, glaube ich.
Ja, und die hat irgendein Lied gesungen, was ich so liebe, aber mein Internet ist gerade irgendwie, komme ich nicht weiter. Und die hat ein Lied gesungen, was ich so geliebt, irgendwas mit, ach scheiße, ey.
Also es gibt sogar ein Lied, das heißt, jeder Spatz pfeift es vom Dach. Und, also sogar ein Vogellied. Und es gibt eine ganze CD, die heißt Pfeifen muss ich. Wir werden das rausfinden.
Ja.
Und Scheiße, ich würde sagen, wir müssen mal einfach eine Folge übers Pfeifen machen.
Ja, das ist wirklich, ja, die habe ich auf jeden Fall, meine Großmutter hat ja so Musik gehört und ich habe das rauf und runter und da war eben ein Lied von ihr. Aber ich finde es raus, bei der nächsten Folge werden wir darüber reden. Aber jetzt würde ich dann erstmal Andrew Bird spielen. Er passt, besser geht's gar nicht
eigentlich. Okay, mach das bitte gleich. Danke für die Erzählung, aber wir müssen einen Vogel ziehen.
Ich habe die Sache nicht mit.
Oh, wir müssen aber, wir haben das letztes Mal versprochen und vergessen und...
Okay, pass auf, weißt du, was
wir machen? Warte mal, ich habe auch eine Idee. Ich kann auch meinen Instagram holen, weil unter dem Bild mit der Dose schreiben immer Leute Wünsche auf.
Ja.
Ich kann also auch da so ein bisschen durchscrollen, du sagst Stopp und ich sag dann das, was dann quasi oben ist. Ja, dann warte aber eine Sekunde oder erzähl den Leuten nochmal irgendwas Interessantes. Darin bist du doch sehr gut.
Was Interessantes.
Also, Moment, Moment. 30 Sekunden.
Ja, kein Problem. Dann erzähle ich was über Woodpeckers from Space. Das ist auch von, als ich Woody Woodpecker gesucht habe, das, was ich eben gespielt habe, bin ich auf Woodpeckers from Space von den Video Kids gestoßen. Und das Lied möchte ich auch jedem nochmal ans Herzen legen. Da müsst ihr reinhören. Das ist auf der Gut zu Vögeln Playlist. Ich spiele es mal kurz an. Philipp, tut mir leid, das müssen wir jetzt nochmal kurz machen.
Ich bin zurück, aber ich bin gerne wieder dabei.
Hey, man. Hey, man.
Das ist gut. Hör mal.
It's a woodpecker from space.
Das ist so 80s. Richtig geil. Hört sich an wie Milli Vanilli. Vielleicht fängt er an zu rappen. So, sorry, aber ich finde das geil. Für die nächste Party könnt ihr das ja mal euch anhören. Ich war auf jeden Fall, fand ich super. So, ja, jetzt, also, soll ich Stopp sagen oder sag mir mal,
wie es... Ich muss mich hier kurz... ich mache jetzt hier so, ich scrolle durch die Kommentare und dann sagst du irgendwann... Stopp.
Okay. Ab jetzt?
Ja, ich bin schon dabei.
Stopp!
Oh. Ich lese einfach vor, was hier steht, ja?
Okay.
Ich wünsche mir eine Sonderfolge über Hühner und Laufenten. Ich meine, das Huhn hatten wir schon öfter mal vor, das zu machen. Ne?
Ja.
Es hat auch jemand anders neulich geschrieben, ich hätte gerne eine Folge über Gallus Domesticus oder so. Und ich so, was ist denn Gallus Domesticus? Genau, das ist das Haushuhn.
Ja, also ich finde, wir müssen uns aber entscheiden für Huhn oder für
sowieso.
Laufenten, oder?
Sowieso. Aber weil letztes Mal jemand geschrieben hat, ich würde gerne eine Folge über das Huhn und diese Person hier geschrieben hat, ich hätte gerne Huhn und Laufenten, würde ich jetzt einfach mal sagen, Huhn, oder?
Bin ich absolut dabei, machen wir.
Also finde ich jetzt irgendwie ganz entspannt.
Absolut, super, machen wir.
Gut,
Huhn it is.
Wir machen eine schöne Folge über das Huhn, finde ich gut.
Das Huhn.
Oh, da gibt es auch gute Lieder.
Ja.
Freue ich mich schon drauf.
Boah, hör mal, da gibt es so viel. Ey, da gibt es wirklich sehr, eigentlich müsste man zwei Folgen machen.
Können wir.
Sehr viel gibt es da drüber.
Ja,
so, gut.
Also, Marit Jod, ich freue mich auf das Huhn. Und ich freue mich jetzt auf Andrew Bird und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Viel Spaß beim Schneemann bauen in Köln heute.
Ja, genau. Merci beaucoup. Genieß den Tag, Philipp. Bis später, ne?
Mach ich. Bis dann.
Küsschen. Tschüss.
Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
Did he jump or did he fall into gaze into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this legit? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. You know I'd rather turn and burn a scale instead of fish, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long. Peered into the mist, the stone stole from a precipice. Pause.